Wer bin ich? Was macht mich aus? Wo ist der Sinn in meinem Leben? Und gibt es vielleicht sogar auch Momente, wo du dich schon mal verloren hast? Also hast du dir all diese Fragen schon mal gestellt? Und hast du Antworten darauf bekommen? Immer wieder treffe ich auf Menschen, die sich diese Fragen stellen. Und treffe auch immer wieder Kollegen, die genau diese Fragen mit ihren Menschen beantworten. Heute habe ich zu Gast Elke Barth und auch wir werden gucken, wohin heute unsere Reise uns führt und werden ein bisschen auf die Spur gehen, was ist eigentlich, wenn Menschen sich verlieren? Das heißt, wenn Menschen sich nicht mehr spüren, sich nicht mehr fühlen und wirklich keine Antworten auf all diese Fragen gefunden haben. Lass dich ein bisschen überraschen, tauch mit uns ein in diese kleine Reise und wer weiß, vielleicht findest du am Ende auch sogar eine Antwort auf deine Fragen. Also sei gespannt, bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz. Und ja, heute geht es um Sinnesfragen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wo will ich hin? Was ist der Sinn meines Lebens? Bei mir heute ist Elke Barth, Heilpraktikerin für Psychotherapie und jemand, die sich mit Menschen beschäftigt. Elke, du sagst selber, die sich ein bisschen verloren haben. Erstmal herzlich willkommen, dass du hier bist und ich freue mich auf unseren Talk.
Hallo liebe Andrea und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Elke, du sagst gerade, Menschen kommen zu dir, die sich verloren haben. Was heißt das? Was meinst du damit?
Verloren, damit meine ich, dass sie in ihrem Leben irgendwann mal was erfahren haben, wo es so schmerzhaft war, dass sie Gefühle, die sie dabei gespürt haben, verdrängt haben.
Okay.
Das kann zum Beispiel sein, eine ganz kleine Begebenheit, die jeder mal erlebt hat, zum Beispiel eine Impfung beim Kinderarzt.
Ah, okay.
Ja, und das bedeutet, stell dir vor, da kommt jemand mit so einer Nadel auf dich zu, du bekommst Angst, ja. Mhm. Und was passiert dann oft? Du willst dich wehren, du willst kämpfen, du willst davonlaufen, ja. Aber die Mama oder der Papa sagen, nein, das muss jetzt sein, da müssen wir jetzt durch. Mhm. Und die halten dich vielleicht sogar fest, obwohl du dich wehrst und kämpfst und eigentlich da weg willst. Und um das auszuhalten, wird oft diese Angst verdrängt. Mhm. Und kommt, an der Stelle kommt oft noch so dieses, oh, ich kann Mama und Papa nicht mehr vertrauen, die zwingen mich zu was, das schmerzt.
Ja.
Und dann passiert da auch noch so ein Vertrauensbruch und das ist meistens schon sehr heftig.
Also jetzt beschreibst du ja im Prinzip so ein Impfung, okay. Aber gut, für den Moment ist es das so. Also du beschreibst eigentlich die klassische Traumazange. Ne? Wenn was passiert, ich einer Situation ausgeliefert bin, wo ich nicht kämpfen oder fliehen kann quasi und dann in dem Moment eingeschlossen bin und irgendwie reagieren muss, wie auch immer, als Kind jetzt in dieser Situation, dann halte ich wahrscheinlich irgendwann still, lass es über mich ergehen, vielleicht drifte ich auch weg gedanklich, ne, und ignoriere den Schmerz, dieses klassische Dissoziieren, was man dann machen könnte, das ist das, was du beschreibst.
Ganz genau.
Exakt. Jetzt ist Impfen ja erstmal noch was, wo man sagt, wobei im Moment gerade das Thema Impfen ja tatsächlich sogar ein sehr großes Thema ist, was uns alle sehr bewegt. Aber erstmal noch was, wo man sagt, na ja, okay, das ist jetzt vielleicht noch nicht so eine Riesensituation. Aber wenn wir uns das jetzt mal vorstellen auf ganz andere, also ne, wenn wir jetzt im Missbrauch oder Übergrifflichkeitenbereich sind oder in ganz anderen Situationen halt, ne, Unfälle zum Beispiel, dann muss ja nicht immer gleich Gewalt im Spiel sein. Genau. Dann haben wir das. Und dann, was erlebst du dann, wie die Leute das bei dir beschreiben?
Also, weil zu mir kommen die Menschen eigentlich mit ganz anderen Dingen. Mhm. Die kommen vielleicht mit Beziehungsproblemen oder genau. mit Ängsten und Panik. Ja. Und wenn ich dann anfange nachzufragen, und wenn sie mir Situationen beschreiben zum Beispiel, dann frage ich, okay, wie nehmen sie das jetzt wahr in ihrem Körper? Und oft kommt dann die Frage, wieso, wie soll ich das wahrnehmen? Zum Beispiel Wut. Die leckere Beziehung mit Beziehungsproblemen komme, dann ist da oft auch Wut im Spiel. Und Wut ist ja so ein Grundgefühl. Ja.
Ja.
Und wenn ich frage, wie nehmen sie das wahr, dann kommt oft, das weiß ich.
Das ist spannend. Ja.
Und wenn ich mal, und wenn ich, da merke ich dann, die Menschen sind von sich abgeschnitten.
Ja.
Die können keinen Zugang finden zu ihren Gefühlen.
Ja.
Und das ist das, was ich nenne, die haben sich verloren. Irgendwo auf dem Weg sind die Gefühle verloren gegangen.
Ja.
Und da geht man dann in ganz kleinen Schritten wieder hin. Weil die Gefühle so als negativ empfunden werden, dass man sich gar nicht traut, da wieder hinzugehen.
Ja.
Weil früher war da vielleicht eine Mutter, die mit Wut nicht umgehen konnte, die ihr Kind dann geschlagen hat. Ja, wenn das Kind gezeigt hat, das mag ich jetzt aber nicht, das will ich nicht und ich will es jetzt anders und jetzt bin ich wütend und stampfe hier mal mit den Füßen. Ja, und dann, und also zu meiner Zeit, als ich noch jung war, da hat es dann auch mal eine Ohrfeige gegeben zum Beispiel.
Ja, ich auch. Also ich bin da auch nicht verschont geblieben.
Oder hat gesagt, sei ruhig und steh in die Ecke. Ja. Also solche Sachen. Und ich weiß noch, bei uns in der Schule, da gab es auch noch den Rohrstock. Also das gab es bei
der
uns.
Der war bei mir schon raus, aber Ohrfeigen gab es auch noch in der Schule. Habe ich auch schon bekommen, bekommen.
Und was bleibt dir als Kind übrig, wenn du weißt, es wird mit Gewalt reagiert?
Dann
unterdrückst du deine Gefühle. Und
wenn
das immer und immer wieder vorkommt, dann sind die irgendwann mal weg. Die hast du irgendwohin verschoben. Und dann, wenn du älter bist und eigentlich du mit deinen Gefühlen vielleicht umgehen könntest, hast du gar keinen Zugang mehr dazu.
Das stimmt. Und das ist also ist exakt genau das, was ich auch erlebe. Also wir arbeiten beide im Prinzip ja mit ähnlichen Menschen zusammen. Und das Spannende ist, die kommen ja nicht schon in die Eingangstür und sagen, hallo Frau Barth, ich habe damals das und das Erlebnis gehabt und deshalb kann ich heute nicht fühlen. Sondern sie wissen es einfach nicht. Ne? Sie haben Beziehungsprobleme und kommen aber überhaupt nicht auf die Idee, dass es A, was mit ihnen zu tun hat, also viele nicht, ne, schieben dann immer die Schuld auf den Partner oder auf irgendwelche anderen Menschen in der Umgebung. Aber wenn sie dann, okay, dann kommen sie irgendwann auf die Idee, naja, es hat vielleicht was mit mir zu tun, aber sie kommen nicht dahin, dass sie sich vorstellen können, dass es wirklich an solchen Sachen liegt. Wenn man dann mit ihnen arbeitet und langsam so ein bisschen wie so quasi der Detektiv so durch die Lebensgeschichte geht, dann kommt man diesen Sachen ja sehr schnell auf die Spur. Und das ist oftmals echt dann auch immer noch, wenn man dann so, ach, können Sie was über Ihre Kindheit erzählen? Dann kommt, das war alles in Ordnung. Nee, das war alles okay.
Genau.
Und dann kriege ich schon immer so, ja, kann ja sein, aber dann würden sie andere Beziehungen führen oder sie hätten nicht die Probleme, die sie haben. Mhm. Erlebst du das auch?
Ja, genau so erlebe ich das. Und dann frage ich immer, okay, wie war das mit ihrer Mutter? War die immer sehr liebevoll und fürsorglich mit ihnen? Nee.
Genau, und dann kommt es irgendwann.
So, die Mutter, Und dann sage ich, und wie war ihr Verhältnis zum Vater? Ja, der war eigentlich nie da.
Nie da, oder genau, ja, genau. Ja,
oder er war aggressiv, oder er hatte ein Alkoholproblem. Und solche Dinge, die kommen dann.
Ja, und ich kann das verstehen. Ne? Die meisten Menschen, und das ist auch normal, das ist völlig okay und normal, wollen ja nicht sagen, meine Eltern sind schuld, oder wollen auch nicht sagen, das war schlimm früher, weil sie haben das auch ein bisschen... Naja, manchmal hat man den Eltern auch schon verziehen, man ist vielleicht durch die Prozesse auch schon durch, aber man ist nicht zum Kern der Sache gekommen. ne, es ist ja auch okay zu sagen, nee, in meiner Kindheit war alles in Ordnung. Also ich bin nicht missbraucht worden oder ich habe das alles nicht erlebt, was so schlimm ist. Ja, aber vielleicht hast du punktuell nicht die Liebe bekommen oder hast punktuell nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Oder wie du gerade schon so schön sagst, halt, du hast Gefühle gehabt, die nicht erwünscht waren. Und das würde ja keiner unter Trauma erstmal packen.
Genau.
Ne? Und
es geht ja, ja.
Nee, bitte.
Es geht ja auch um Bedürfnisse, die sind Bedürfnisse befriedigt worden, die Bedürfnisse nach Zuneigung, nach gehalten werden, nach Wärme, nach Trost, oder sind Bedürfnisse nach Freiheit. Ich meine, ein kleines Kind, das ist ja auf Entdeckerreise, das will alles erforschen, das will die Dinge entdecken und baut die Dinge auseinander, oder? Oder steckt doch mal was in eine Steckdose, weil es wissen wir, was ist denn hinter diesem Loch, ja? Und diese Entdeckerfreude wird ja oft unterbrochen, ja? Weil da ein Erwachsener ist, der weiß, das ist jetzt gefährlich, jetzt wird gefährlich.
Ja.
Und im Grunde ist das ja oft auch liebevoll gemeint, nur die Frage ist, wie wird es unterbrochen, ja? Und wenn man dann auf die Finger kriegt, weil man eigentlich was getan hat, von dem man gar nicht weiß, was da jetzt falsch war, dann traut man sich ja vielleicht irgendwann mal auch gar nicht mehr. Und so trainiert man die Kinder ja auch dieses, ich will was entdecken, ich bin neugierig, diesen Forscherdrang, nimmt man ihnen ja damit.
Ja.
Und später, wenn sie dann lernen sollen, in der Schule ja auch wieder auf Knopfdruck und war auch nur so, wie die Lehrer das wollen, Oder ja, und auch Lehrer sind zum Teil unsensibel und stellen Schüler bloß vor der Klasse. Ja. Das ist auch so eine Art, ich traue mich gar nichts mehr, ich sag nichts mehr. Und das dann sind die Menschen groß und trauen sich nicht mehr, in Gesellschaft einfach ganz locker zu sein und ein Gespräch zu führen, weil sie immer die Erfahrung gemacht haben, es kommt einer und macht sie rund.
Ja.
Oder wie?
Ja, exakt so. Ja,
ja genau exakt so.
Und das ist weit weg von dem, was sich Menschen unter Trauma vorstellen. Und trotzdem ist es eine Art der Entwicklungstraumatologie halt, was darunter fällt. Und ich glaube, jeder von uns hat das, weil unsere Gesellschaft einfach so ist, wie sie ist. Und weil wir nicht in der Lage sind, uns einfach so entwickeln zu lassen, wie es eigentlich für uns wirklich hilfreich und brauchbar wäre. Ne, weil wir eben solche Zwänge haben, wie Schule oder Kindergartenschule, Arbeit, Steckdosen, die für uns eben gefährlich sind, all diese Dinge. Das ist ja auch nicht nur schlimm. Die Art und Weise macht es ja aus, ne? Wie du schon gesagt hast. Und ich finde, da gelingt es vielen sehr gut, aber manchen gelingt es noch nicht, dem Kind zu vermitteln, hey, da lauert jetzt Gefahr, sondern sie vermitteln dem Kind, das, was du da gerade gemacht hast, das ist schlecht. Oder was hast du jetzt wieder angestellt? Das Kind denkt, ich bin schlecht.
Genau.
Und das ist ja der Unterschied, ne? Dem Kind zu erklären, hey, pass auf, das ist gefährlich, da kann das und das passieren. Es versteht es zwar in dem Moment noch nicht, aber es versteht, okay, wenn ich das mache, dann passiert vielleicht irgendwas, aber es heißt nicht, ich bin falsch.
Genau.
Aber wenn Mutter dann schimpft und laut wird und dann auch noch traurig ist oder was, dann merkt das Kind, oh, mein Verhalten ist jetzt schuld, dass meine Mutter traurig ist oder mit mir schimpft. Automatisch kommt irgendwann dieses, ja, ich mache auch alles falsch oder ich bin nicht gut oder ich bin schuld.
Genau,
das ist
Schuld.
Immer.
Genau, das ist Schuld und Scham. Das ist ein Kind wird in dem Moment ja auch beschämt, weil, oh, was habe ich denn gemacht? Und es kann gar nicht verstehen, warum es da geschuldet wird. Und da entsteht dann auch Scham. Und es schämt sich, dass es was getan hat, wo es ja eigentlich nicht, Kinder tun ja alles für die Eltern, mehr oder weniger. Ja, und jetzt schimpft die Mama. Oh je, und dann schämt sich's. Und viele Menschen gehen mit Schuld und Scham durch die Welt und spüren auch, dass sie sich für vieles die Schuld geben, aber können nicht nachvollziehen, warum.
Ja.
Warum bin ich schuldig?
Ja. Oder warum schämen sich.
Genau. Ja. Und warum gebe ich mir immer die Schuld für alles, wobei ich gar keine Schuld habe? Ja? Ja, also auch die Frage kommt bei mir immer wieder.
Ja. Das ist spannend, weil ich habe die ganze Zeit so dieses, wir hatten ganz kurz, bevor wir angefangen haben, ja über dieses Mehrgenerationen-Ding gesprochen. Das würde ich gerne tatsächlich in dem Podcast aufgreifen wollen, weil ich das so, so spannend finde. Ich habe mich während meines Studiums sehr lange mit schwarzer Pädagogik beschäftigt. Und wenn man mal durch die Erziehungsgeschichte geht, also durch die Pädagogik geht, welche Geschichte wir Deutschen in unserem Erziehungsstil haben. Also schwarze Pädagogik beschäftigt sich halt mit den ganzen Erziehungsformen, ja, einfach durch die Jahrhundertzeiten. Und es ist so, so gruselig, wie viel von diesen, ich sag mal, leider grausamen Erziehungsmethoden leider immer noch vorhanden sind. Nicht mehr so schlimm wie früher.
Genau.
Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass Kinder von ihren Eltern geschlagen werden, misshandelt werden. Missbraucht werden ist nochmal ein anderer Aspekt. Aber es passiert einfach, dass Kinder bloßgestellt werden, dass Kinder beschämt werden, dass Kinder für nicht zureichend oder nicht für, ja, für gut befunden werden.
Genau.
Da liegen Jahrhunderte zwischen. Und trotzdem ist es uns nicht gelungen oder gelingt es uns immer noch nicht, selbstbewusste, selbstwertschätzende, sich selbst liebende Wesen in die Welt zu schicken, oder?
Ja, und das liegt darin, weil wir einfach Traumata, die in unserer Vorgeneration waren, auch vererbt werden. Also man muss wissen, Traumen werden einfach bis zu 7 Generationen vererbt.
Bis zu 7? Okay.
Ja. Mhm.
Das wusste ich auch noch nicht.
Ja. Und es ist, wenn man bis jetzt zurückschaut, ich bin jetzt die 2. Generation nach der Kriegsgeneration, ja.
Oh Gott.
Meine Kinder sind praktisch die 3.
Okay.
Und wenn man das jetzt so weiter fortführt,
ja,
geht es ganz weit. Und wenn ich sehe, was heutzutage an Symptomen sich zeigen, bei den kleinen Kindern, zum Beispiel ist ja dieses ADHS.
ADHS.
Wird ja immer gern gleich dann auch Medikamente verschrieben und so.
Ja, leider.
Aber die Kinder haben ja im Grunde überspanntes Nervensystem und reagieren aufgrund dessen so unruhig. Und das entsteht durch Spannungen, die letzten Endes in der Familie schon vorhanden sind.
Yep, bin ich ganz bei dir.
Ja, und diese Spannungen, die werden einfach nicht angeschaut. Also es geht darum, wie entsteht die Spannung und wie kann man die wieder aus dem System nehmen.
Ja. Und oder wie kann man die ganze Familie entlasten, dass sich diese Spannungen halt auf jeden Fall reduzieren können. Ne? Es ist nie das Problem. Also das Kind ist nie das Problem. Es ist immer die Familie, das ganze System.
Genau.
Aber das Kind wird zum Problem gemacht, muss ruhig gestellt werden, kriegt Medikamente, was ja manchmal tatsächlich auch, also ich verteufel nicht Ritalin, aber ich verteufel es, nicht das ganze System ins Boot zu holen. Das wird für meine Begriffe einfach viel zu wenig gemacht. Und ich verstehe aber auch, dass manchmal es ohne schon gar nicht geht, damit das Kind überhaupt eine Chance hat, in die Schule gehen können, zum Beispiel, wenn das echt schon so tief, also wenn das Kind schon so tief im Brunnen gefallen ist, sozusagen. Aber es muss viel eher anfangen. Ne? Also es entwickelt sich ja nicht von heute auf morgen, sondern es ist viel eher sichtbar. Und wenn man da viel mehr den Fokus hätte, die Familien zu unterstützen, würde man viel mehr abwenden können, dass es erst gar nicht so schlimm wird. Aber dazu müssten die Familien hingehen natürlich und sich Hilfe holen. Oder das Personal anders geschult sein und auch mehr Möglichkeiten haben, einzugreifen. Aber da sind...
Und
da sind wir noch nicht.
Die Kinderärzte müsste sensibilisiert werden für das Thema, weil die ja im Grunde diesen Ansatz gar nicht haben. Die gehen nur von der körperlichen, medizinischen Seite aus.
Ja.
Aber dass da jetzt die Bindung, dass die Bindung ausschlaggebend ist und wie hat Bindung stattgefunden und was ist in dieser frühen Zeit mit den Kindern passiert,
Ich glaube, das ist auch nicht mal in dem Fragenkatalog enthalten. Wenn die Punktesysteme machen, glaube ich, ist Bindung ist kein Frage, nichts, was gefragt wird.
Und das ist ja elementar. Das ist ja das, wo letzten Endes auch die Spannung entsteht.
Ja. Du hast so schön gesagt vorhin am Anfang, wenn das Kind zum Beispiel wütend ist, dann wollten die Eltern die Wut vielleicht gar nicht. Ne?
Genau.
Wenn ich jetzt nochmal so selber so überlege, meine Mutter war zwischendurch wütend, auch sehr jähzornig. Meine Mutter kommt aus Ostpreußen und ich weiß, dass sie bei ihren Eltern, dass das überhaupt, Wut war gar nicht erlaubt. Ne? Es war eine Lehrerfamilie, gab es überhaupt nicht, da herrschte Zucht und Ordnung und Gefühle waren kontrolliert. Und ja, wenn ich weiß über meine Urgroßeltern oder so, weiß ich gar nichts. Aber wenn wir die Zeit mal zurückgehen und, wie ich schon sagte, diese schwarze Pädagogik nehmen, da war ja noch viel weniger möglich an Spielraum. Ne, und heute mal ein gesundes Wutgefühl zu haben als Kind und Eltern zu haben, die das aushalten, das ist wirklich eine Herausforderung. Ne? Dein Kind auszuhalten und auch wenn es gerade im Supermarkt passiert, ja, aber es auszuhalten. Und nicht das Bedürfnis zu haben, das muss jetzt aufhören. Oder was denken die Leute? Das war bei uns ganz stark. Also Wut war bei mir auch... Gar nicht, ist auch was ich lange lernen musste, damit ich das mal wirklich haben durfte und auch rauslassen durfte. Und immer noch kein Gefühl, wo ich sage, kenne ich mich mit aus, auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht nur bei Wut so, ne, sondern wirklich so diese ganze Gefühlspalette. Okay. Und wenn ich dann noch ein Trauma erlebe, also wenn dann auch noch irgendwas Schlimmes passiert, vielleicht einer geht weg oder Trennung, Tod oder sonst was, dann bin ich echt am Arsch, auf Deutsch gesagt.
Was das angeht. Und damit muss man fertig werden. Letzten Endes ist das ja eine gesunde oder eine natürliche Reaktion unseres Körpers, die Dinge so zu verschieben, damit wir es überhaupt aushalten, damit wir nicht daran zugrunde gehen. Aber wenn es verdrängt ist und es sitzt irgendwo in unserem Körper, und es wird nicht wieder herausgelöst. Ja. Letzten Endes ist es unterbundene Energie. Und wenn die Energie nicht erlöst wird, sage ich dann meldet sie sich über Symptome oder über Ängste oder über Panikattacken. Und das ist nachher der Grund, weshalb Menschen zu uns kommen. Ja. Aber letzten Endes ist es Energie, die irgendwo querschlägt, so sage ich es immer. Ja.
Wenn jetzt jemand...
Ich würde gerne nochmal das aufgreifen mit, mit dieser schwarzen Pädagogik,
Die du gesagt hast.
Es gab ja zu dieser Zeit, zu Hitlers Zeit, gab es ja diese Johanna Harrer, die dieses Buch verfasst hat, Das deutsche Kind.
Kind, ja.
Ich glaube, so hieß es. Die Mutter und ihr oder
das. Ich weiß, was du meinst. Ich sehe es auch vor mir, aber ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, wie
fällt
ich
glaube,
die Mutter und ihr Kind.
Genau.
Ich müsste jetzt googeln. So.
Und dieses Buch wurde ja noch bis in die 80er Jahre
gelesen und unterrichtet sogar in den
80er Jahren. Ganz genau. Ja. Und wenn man es uns jetzt vorstellt, das sind jetzt 40 Jahre. Wo das noch gelehrt wurde. Ja. Und in diesem Buch, da gibt's ja ganz viel, was wirklich, wirklich schlecht war.
Ja, also lass dein Kind schreien, heb dein Kind nicht hoch, trag dein Kind nicht durch die Gegend.
Verwöhn die Kinder nicht.
Genau.
Ja, verwöhn sie nicht. Dann, dass man nur alle 4 Stunden stillt. Und das sind ja so, das sind ja Programme, wenn man sich vorstellt, als Baby, was passiert, man kommt auf die Welt, und hatte im Vorfeld, in diesem runden, weichen Mutterleib, alles passend, es war schön warm, man hat immer was zu essen bekommen, in dem Moment, wo man es brauchte,
Paradies.
Genau, ganz genau. Und jetzt komme ich hier in diese grelle, helle Welt. Ja, es ist laut, es ist kalt und ich kriege nicht dann was zu essen, wenn ich es brauche. Und die Kinder weinen. Die Kinder weinen. Und den Müttern hat man gesagt, verwöhnt dein Kind nicht. Und gib Rhythmus. Ja,
alles braucht Regelmäßigkeit,
Genau. Was passiert in so einem Kind? Das sind so die Dinge, die man sich einfach auch mal vorstellen muss. Wie würde es uns gehen, wenn ihr aus so einem wunderschönen Raum, Lebensraum kommen würdet und dann kriegen wir nichts zu essen? das Grundbedürfnis, das eigentlich gestillt werden müsste, wird nicht gestillt. Ich meine, dass das Reaktionen im Körper eines Menschen hinterlässt, ist doch eigentlich schon fast logisch.
Naja, wenn wir jetzt mal ganz böse sind und nehmen mal genau die aktuelle Situation, die wir gerade haben. Ich finde, in Deutschland zu leben, ist ein bisschen paradiesisch. Jetzt ist gerade durch Corona aber alles Mögliche in Frage gestellt und es ist teilweise es sind Beulen in diesen paradiesischen Zustand gekommen und auf einmal steht die Menschheit Kopf. Und es sind Erwachsene, sollte man meinen. Und unterm Strich ist es ja nichts anderes. Ne, unser Bedürfnis nach Sicherheit, nach regelmäßiger Arbeit, nach Zuwendung, nach allem Möglichen ist auf einmal durcheinander geraten. Und die Menschen verstehen die Welt nicht mehr.
Ja, und was passiert jetzt? Jetzt kriegen die Angst.
Genau.
Und warum? Weil sie diesen Zugang zu ihrem Urvertrauen nicht haben.
Exakt.
Und dieses Urvertrauen ist ihnen verloren gegangen. Menschen, die dieses Urvertrauen haben, die machen sich wegen Corona keine Sorgen.
Nee,
die gehen mit im Fluss des Lebens.
Genau.
Ja? Und diejenigen, die richtig Panik kriegen, die sich schon immer aus dem Haus trauen, was ist mit denen im Vorfeld passiert? Ja? Und das sind die Dinge, die man da anschauen muss. Und das ist das, was Entwicklungstrauma ausmacht. Das ist das, was es jetzt in unserer Gesellschaft zeigt.
Ja, absolut. Ich freue mich, dass du das auch so siehst, weil das ist echt meine Grundtheorie seit vielen, vielen Monaten. Und es erschrickt mich aber auch. Ich habe gedacht, wir sind weiter. Also ich habe wirklich gedacht, wir sind weiter und hätte nicht gedacht, dass das doch noch, weil es ja auch echt viele, auch jüngere Menschen tatsächlich, ich doch gedacht hätte, Mensch, was ist denn los? Also warum kriegt unsere Gesellschaft, obwohl wir so viel paradiesische Zustände theoretisch haben, warum kriegen wir das nicht so gut hin, dass unsere Nachfahren sich in Sicherheit wiegen können und im Urvertrauen sein können? Aber gut, wenn ich höre, du sagst, es braucht 7 Generationen, ja, dann fehlen uns ja noch ein paar. Dann sind wir da noch nicht.
Ja, es ist die Frage, wie bewusst bin ich und wie bewusst gehe ich genau diese Themen an?
Ja.
Wenn ich es nicht angehe, dann vererbe ich es. Ja?
Okay.
Weil dann mache ich so, wie ich es gewohnt bin, wie ich es gelernt habe. Ja? Und wenn ich selber keinen Zugang zu mir habe, und jetzt immer wieder bei diesem, wann haben sich Menschen verloren?
Ja.
Wenn ich keinen Zugang zu mir selbst habe, wie soll ich dann erkennen, was beim anderen los ist? Wenn ich selbst kein Vertrauen habe, wie soll ich meine Kinder beibringen, was Vertrauen heißt, was Urvertrauen bedeutet?
Das stimmt.
Und so, und das ist das Thema, mit dem ich arbeite. Wann haben sich Menschen verloren? Wie kommen sie wieder zurück zu sich selber? Wie entwickeln sie wieder ein Gefühl für sich? Denn nur wenn ich selber ein Gespür für mich selber habe, kann ich auch wahrnehmen, was bei meinem Gegenüber läuft.
Exakt.
Und das ist im Grunde, also wenn ich jetzt ganz krass ausdrücke, ist es ganz genau der Mensch, der mit einer Bombe in den Weihnachtsmarkt reinfährt.
Okay.
Ja, nur so jemand, das kann nur ein ganz abgetrennter Mensch sein. Weil wenn er bei sich wäre und in sein Gespür wäre und in sein Gefühl, würde er wissen, welchen Schmerz und welches Leid er verursachen würde, wenn er das tut.
Oh, und ey, jetzt machst du aber ein Fass auf.
Ja, aber ich denke, das ist so Menschen, die in sich selbst ruhen und die in der Empathie sind, die einen Zugang zu sich selber haben, können den Zugang zu anderen finden und dadurch auch erspüren, was passiert, wenn ich was tue. Die Konsequenz aus meinem Handeln.
Grundsätzlich stimme ich dir zu, wobei ich da unterscheiden würde, ob ich so ein Attentäter bin, weil ich mein Leben nicht geschissen kriege quasi und nehme das, also bin gar nicht mehr auf der Seite, was passiert mit den anderen, sondern bin nur in meiner eigenen Verzweiflung unterwegs und muss irgendeine Heldentat verüben, um mir da irgendwie Luft zu machen, meistens mit mir selber ja auch Schluss zu machen. Oder bin ich jemand, der so in einem Glauben verfallen ist, dass ich schon sehr wohl Zugang zu mir oder auch zu den anderen Menschen habe, aber nicht, ja, aber das andere in Kauf nehme, weil ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist, dieses Leiden über die Welt zu bringen. Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Typen, also so von der Persönlichkeit her. Genau. Und trotzdem haben sie beide Defizite in ihrer Persönlichkeit, definitiv. Genau. Ja, genau. Definitiv.
Und was tut Religion? Ich meine, das wäre ja extra Thema.
Das ist ein ganz anderes Fass. Ich sage,
ganz genau.
Jetzt ein Fass auf. Das
genau, weil das wäre jetzt.
Das machen wir jetzt nicht auf.
Genau, da kann man auch Analyse anstellen.
Da können wir einen eigenen Podcast zu machen, auf jeden Fall.
Genau.
Ja, aber es geht ja tatsächlich darum, halt, wie du ganz richtig sagst, wenn ich nicht weiß, wer ich bin und wo mein Sinn ist, das war ja so unsere Eingangsthese, auch wenn ich darauf keine Antworten habe, dann bin ich echt verloren. Ne, wenn ich mich nicht wirklich begreife, wenn ich nicht mich erkenne, wenn ich mich nicht wirklich verstehe, dann bin ich ein bisschen lost. So, genau. Weil dann bin ich auch für alles Mögliche empfänglich. Mhm. Und dann bin ich auch verführbar für alles Mögliche. Ne? Und das ist ja auch das, womit Menschen dann häufig auch kommen in ihren Beziehungen. Dann erleben sie toxische Sachen, dann erleben sie Abhängigkeiten, dann erleben sie all diese Dinge, weil sie verführbar sind, ne? Weil sie eben verführbar sind. Was machst du mit den Menschen dann? Kommen wir mal jetzt zum Schluss nochmal zu dem Positiven. Okay, wir haben das Drama uns angeguckt, wir haben verstanden, okay, warum ist es so? Was ist denn jetzt das, was die Antwort?
Also als allererstes geht es ja darum, die Dinge erstmal zu erkennen und auch anzuerkennen.
Mhm.
Weil solange ich immer alles nur verschiebe, irgendwo hin, ist es ja nicht greifbar.
Das stimmt.
Und in dem Moment, wo ich anerkenne, okay, es ist so, kann ja schon mal ganz viel Spannung gehen.
Ja, dann löst sich schon was, merkt man richtig, ne?
Genau.
Ja.
Genau. Und genauso arbeite ich. Ich arbeite mit dem Nervensystem der Menschen. Ich achte, wann kommt Spannung auf.
Mhm.
Und dann können wir die Spannung lösen.
Mhm.
Und dann sich Zeit lassen, auch zu entspannen. Weil auch das ist schon schwierig für viele Menschen.
Das stimmt.
Einfach mal loszulassen.
Absolut, ja.
Und die Energie wieder frei werden zu lassen, die da gebunden ist, irgendwo. Und die zeigt sich. Oftmals zeigt sie sich. Und dann anzugucken, wo sitzt sie denn? Und was braucht denn die Energie jetzt? Und wie können wir die ein bisschen loslassen?
Mhm.
Also auf die Art und Weise. Ich arbeite sehr nah am Nervensystem.
Sehr, sehr gut.
Mhm. Ja, und natürlich auch mit den Gedanken. Was kommen für Gedanken? Und ist es nur ein Gedanke? Oder was macht er mit dir?
Mhm.
Also das aufzuarbeiten. Und natürlich auch so, mal überleg mal, was wäre für dich der Sinn?
Schön.
Was wäre die Freude, morgens aufzustehen und dass die Leute anfangen, sich Gedanken zu machen über sich.
Super.
Und das Leben.
Das hört sich so gut an. Und ich finde, und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir Menschen das als totales Lebenstraining eigentlich schon mit in die Muttermilch gesaugt bekommen, dass wir das tun.
Mhm.
Und nicht erst das machen, wenn wir merken, dass wir nicht weiterkommen.
Genau.
Also ich finde, diese Fragen, die darf ich mir mein Leben lang stellen und darf Antworten suchen und nicht erst, wenn ich merke, ich komme nicht weiter.
Mhm.
Hast du mehr Frauen oder mehr Männer?
Ich habe momentan mehr Frauen, ja.
Ich such echt immer noch jemanden im Podcast, aber ich habe demnächst auch noch mal Männer im Podcast, die hoffentlich auch mit Männern arbeiten, weil ich merke, dass die Frauen sich diese Fragen schon mal viel mehr stellen und auch weiter unterwegs sind, sich schon in diesen Prozess zu begeben, Sachen aufzulösen, zu akzeptieren, dass es vielleicht auch energetisch wirklich auch was bringt, wenn man so Körper, Geist und Seele zusammenbringt. Und ich finde, die Männer hängen ein bisschen hinterher. Oder stellen sich andere Fragen, die auch wichtig sind, die vielleicht aber für das Thema Beziehung nicht immer dienlich sind. Und ich glaube,
ich würde mich schon auch freuen, mehr Männer in meiner Praxis zu haben, aber die stellt sich noch nicht ein.
Nee, und ich frage mich immer, was braucht es noch? Wie können wir sie noch mehr einladen? Also wie können wir sie noch mehr dazu bewegen? Hey, auch ihr dürft euch eure Sachen angucken, weil wir brauchen euch. Ne, weil alleine führen wir diese Beziehungen alle auch nicht. Und da gibt's so eine, Also was ich so erlebe, es gibt so eine Spanne oder so eine Kluft im Moment von Frauen, wo ich sehe, ey, die haben sich bewegt, die haben sich auf den Weg gemacht, die haben sich schon gelöst, aber es fehlt das passende Männerpendant. Und da wünsche ich mir einfach total, ja, dass es da wieder mehr Menschen auf Augenhöhe gibt, weil sonst rennen die Frauen alleine da oben rum und die Jungs kommen nicht mit. Das macht
Ja,
auch keinen Sinn.
das stimmt.
Und da, aber ich treffe tatsächlich, die meisten Kollegen arbeiten mit mehr Frauen als mit Männern, ja. Und es gibt auch wenig Männer, glaube ich, die tatsächlich sagen, meine Praxis ist voll und ich helfe nur Männern. Vielleicht mit Burnout oder vielleicht mit anderen Geschichten. Aber ich glaube, das kommt. Ich hoffe das sehr. Ich hoffe das sehr. Ecke, wo bist du stationiert? Wo bist du untergebracht? Wo ist dein
Ich bin,
Standort?
oh Gott, wie soll ich sagen? Also ich bin in der Nähe von Stuttgart, so circa 20 Kilometer, Schondorf, also und dann noch so ein ganz, ganz kleines Örtchen.
Aber arbeitest du eher online oder klassisch offline?
Nein, momentan noch klassisch offline.
Okay. Das heißt, wenn jetzt jemand aus der Nähe von Stuttgart kommt und sagt, Mensch, bei der Elke, da bekomme ich Hilfe, darf der dich über deine Webseite, über die Links
Gerne.
hier, auch über Facebook
Genau.
kontaktieren und
Jederzeit.
macht das herzlich gerne. Also ich finde immer super, wenn Menschen sich auf den Weg machen, weil es gibt so viele Hilfsangebote. Ich habe jetzt schon irgendwie über 70 Podcasts gemacht und davon sehr viel Podcasts mit Kollegen, Kolleginnen, die wunderbare Arbeit machen. Und ich weiß einfach von so vielen Menschen da draußen, dass Hilfe da ist. Ihr müsst es einfach nur in Anspruch nehmen. Und das muss auch nicht immer die jahrelange Therapie sein. Ne? Es können auch manchmal ein, zwei, drei knackige Gespräche sein. Sogar eins
Genau.
kann schon extrem viel auflösen. Von
Ja.
daher herzlich gerne. Ich verknüpfe hier deine Kontakte sehr gerne darunter. Also ihr Lieben, wir können es nicht oft genug sagen. Macht euch auf den Weg, wenn ihr Kontakt zu mir haben wollt, wenn ihr nochmal wirklich gucken wollt, wie ihr Bindungsängste überwindet, eure Beziehungsprobleme lösen wollt. Ich bin hier, Elke ist hier, ich online, Elke in Stuttgart. Also ihr seht, die Welt ist versorgt. Im Prinzip, nehmt es gerne an. Bei mir gibt es immer, ich weiß nicht, Elke, machst du das auch? Ich mache immer so ein kostenloses Erstgespräch, wo ich halt gucke, hey, bin ich überhaupt die Richtige für dich?
Genau.
Bist du die Richtige für mich oder der Richtige? Weil es macht nur Sinn, wenn man sagt, hey, die Chemie passt und ich habe auch
Genau.
wirklich die Lösungen.
Genau.
Da muss man nicht die Katze im Sack kaufen. Von daher auch das, wenn ihr euch da noch gar nicht sicher seid, gibt es immer ein Erstgespräch, wo man sich beschnuppern kann. Auch das herzlich gerne einfach anschreiben, anrufen, Kontakt machen und dann geht das los.
Gut.
Genau. Hast du Kurse? Machst du Seminare? Jetzt im Moment natürlich auch alles schwierig, ne? Zu
Ja, im
Corona-Zeiten.
Moment.
Das ist
Also ich
auch,
mache
ja.
regelmäßig Aufstellungsabende. Ich habe verschiedene Kurse am Laufe, steht alles auf meiner Website.
Super.
Also
Okay, genau.
ja,
Super.
kann man sich informieren.
Ja, prima. Okay. Gut, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr noch sagt, ihr wollt nicht allein in den Herbst gehen, dann schaut doch gerne mal auf meiner Webseite volltreffer-herz.de. Volltreffer-herz.de vorbei. Da geht es um das Thema Liebe, Partnerschaft. Aber auch da gibt es einen Flirtbereich. Das heißt, auch da habt ihr die Möglichkeit, euch kennenzulernen, euch zu präsentieren. Ja, und einfach mit einer Community zu wachsen, die dieses Thema wirklich sehr, sehr ernst nimmt, aufgreift, weil ich möchte einfach, dass wir, was wir heute auch in dem Podcast gesprochen haben, dass wir viel mehr, ja, stabile Partnerschaften in dieser Welt erleben, unsere Kinder wirklich in eine Zukunft bringen können, wo Liebe und Miteinander und Liebe und Freiheit wirklich Hand in Hand einhergehen. Und das kann unser Beitrag sein. Also fühl dich herzlich eingeladen, wenn du sagst, das Thema Beziehung, Partnerschaft interessiert dich, dann ist vielleicht Volltreffer Herz genau das Richtige für dich. Wenn du sagst, du musst alleine erstmal ein bisschen gucken, dann lass uns miteinander sprechen. Und ansonsten, wie gesagt, in Stuttgart gibt's die Elke Barth. Herzlich gerne auch das. Elke, vielen, vielen lieben Dank. Und ich überlasse dir einfach mal das Schlusswort. Vielleicht möchtest du unseren Hörern noch etwas Schönes mit auf den Weg geben. Ihr Lieben, ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Alles Liebe. Tschüss.
Liebe Andrea, ich danke dir, dass ich hier meine Stimme zeigen durfte, ja, für das nette, freundliche Gespräch mit dir. Und an die Hörer da draußen möchte ich nur sagen, es ist alles möglich, gebt einfach nicht auf.
Oh, ja.
Man kann sich wieder selber finden. So, ich
super
danke
schön.
Dir, Andrea.
Okay, jetzt und tschüss.
Und tschüss.
Tschüss.